HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin-Maria Schwarz. Ein spannender Debütroman, eine medientechnische Prophezeiung, eine lehrhafte Erzählung und Neues vom Baumversteher Peter Wohlleben steht heute auf dem Programm der Hörbuchzeit. Und wenn Sie gerade noch nicht alles so recht einordnen konnten, dann macht das gar nichts. Wir lösen alles nach und nach auf. Wir beginnen mit dem Debüt. Die Autorin heißt Christina Hauff, ist gelernte Buchhändlerin, die sich dann später als Pressereferentin verdingte, unter anderem für das Festival Theater der Welt gearbeitet hat. Jetzt also ihr erstes Buch. Der Roman Dorothee Meyer-Karweg wird als packender Thriller angepriesen. In welche Szenerie führt denn Unterwassernacht?
Also erstmal wäre ich mit dem Wort Thriller ein bisschen vorsichtig. Für mich ist es nämlich eher so ein psychologischer Roman und der führt uns ins Wendland. Dort in einem kleinen Ort haben zwei befreundete Familien nebeneinander Häuser gebaut bzw. einen Hof umgebaut. Da sind einmal das Ehepaar Sophie und Thies. Sophie ist im Umweltbereich tätig, Thies ist Gymnasiallehrer. Und auf der anderen Seite sozusagen des Hofes gibt's Bodo und Inga. Inga ist Bibliothekarin, Bodo ist Kriminalbeamter für Wirtschaftskriminalität. Und die Männer Bodo und Thies, die kennen sich schon seit langem. Die haben nämlich früher gegen die Castortransporte demonstriert und hatten dadurch ein bisschen Schwierigkeiten, in den Staatsdienst zu kommen. Das ist ihnen dann aber eben doch gelungen. Und dann spielt noch Edith eine Rolle, die Mutter von Inga. Die ist so ein bisschen so, ja, durchs Leben verhärtet, sag ich mal. Inga und Bodo haben zwei Kinder, Jella und Lasse. Sophie und Thies hatten auch ein Kind, Aaron. Doch dieser Aaron ist vor gut einem Jahr mit 11 Jahren gestorben. Er wurde tot in der Elbe gefunden. Und seither, das kann man sich denken, ist nichts mehr, wie es war. Und es geht nun in dem Roman einerseits darum, wie Aaron zu Tode gekommen ist, aber eben auch darum, was das mit der Gemeinschaft der zwei Familien macht.
Und deswegen sagten Sie auch psychologischer Roman. Man kann sich vorstellen, dass das für das gesamte Gefüge dann eine hohe Sprengkraft hat.
Ja, in der Tat. Also die Eltern von Aaron sind natürlich am Boden zerstört. Thies hat sich als Lehrer beurlauben lassen. Sophie wiederum stürzt sich in ihre Arbeit. Sie können kaum noch miteinander reden. Und demgegenüber stehen eben Inga und Bodo. Die sind mit ihren zwei Kindern sozusagen eine Bilderbuchfamilie. Die Kinder sind strebsam, gut in der Schule, hochmusikalisch. Und das alles kann Sophie nach dem Tod von ihrem Sohn Aaron nicht mehr leicht ertragen. Vor allem sie zieht sich von den Nachbarn dann zurück. Zumal Aaron kein pflegeleichtes Kind war, sondern sehr aggressiv in der Schule und zu Hause. Sozusagen so ein Systemsprenger. Und niemand weiß jetzt, wie Aaron zu Tode gekommen ist. Aber nun, nach 13 Monaten, sollen die Ermittlungen eingestellt werden. Der Kriminalbeamte Bodo muss das seinem Freund Thies nun erklären.
Die Kollegen haben mich gebeten, euch zu informieren. Einfach, weil ich vor Ort bin. Es kommt aber auch noch schriftlich. Thies nahm die betont neutrale Formulierung zur Kenntnis. Weil ich vor Ort bin. Nicht etwa, weil wir befreundet sind. Ich verstehe es nicht, brachte er heraus. Naja, Bodo stützte sich mit einer Hand auf dem Meer ab. Sie haben, ehrlich gesagt, schon eine wahnsinnig lange Zeit ermittelt für die wenigen Ansätze, die Sie hatten, und es bedeutet ja nichts Endgültiges. Wenn sich neue Aspekte ergeben sollten. »Warum geht ein 11-Jähriger mit T-Shirt, Hose und Schuhen in die Elbe?« unterbrach Thies ihn. »Wer hat ihn im Gesicht verletzt? Es gibt keine Antworten auf diese Fragen. Wie kann man da aufhören zu ermitteln?« Bodo schob die Hände in die Taschen seiner Jeans. »Du kennst meine Meinung zu den Kratzern. Aaron ist oft ausgerastet. Selbst ältere Kinder hatten Angst vor ihm.« Er holte Luft. Es ist gut möglich, dass sich mal jemand gewehrt hat in der Schule, auf dem Nachhauseweg. Es gab keine Hinweise darauf. Niemand hat etwas in dieser Richtung beobachtet, geschweige denn ausgesagt.
Ja, und als Interpretin hörten wir Julia Nachtmann.
Also man kann sich aber schon ausrechnen, dass das noch nicht das Ende der Geschichte ist. Was passiert nun weiter?
Ja, eine Frau kommt in diese Gemeinschaft, Mara. Die ist so ein bisschen hippiemäßig drauf, sieht aber auch generell gut aus. Sie ist in Kopenhagen und zwar in Christiania aufgewachsen. Und die mischt die kleine Gemeinschaft auf durch ihre offene und ziemlich unvoreingenommene Art. Also durch sie werden Strukturen aufgebrochen. Vor allem Sophie kann sich nun öffnen, kann endlich von Aaron erzählen. Aber Sophie wird auch eifersüchtig, als sie Mara 4 Tage später bei der Nachbarin Inga vor dem Haus sitzen sieht.
Mit dem Rad vom Bahnhof durch den Wald hatte sie getrödelt, gehofft, Mara zu begegnen. Dabei war Mara auf dem Hof. Nur hatte Inga sie ihr weggeschnappt. Sie stieg vom Rad und nahm das Bild in allen Einzelheiten in sich auf. Der Dauerregen hatte der Natur gut getan. Grün leuchtete in allen Nuancen und der Flieder blühte lila und weiß. Die zwei Frauen auf der hellblau gestrichenen Holzbank, beide auf so unterschiedliche Weise schön. Inga, das blonde Haar hochgesteckt, rundliche nackte Arme in ihrem blassgelben Shirt mit der Wendlandsonne auf der Brust und einer lavendelblauen Leinenhose, barfuß. Mara in einem dunkelroten, schimmernden Kleid. Ein rot-weiß kariertes Tischtuch über dem freien Ende der Sitzbank. Darauf eine Weinflasche und eine Schale mit lila Trauben. Der Anblick der beiden gab Sophie einen schmerzhaften Stich und erinnerte sie an ähnliche Abende, an denen sie mit Inga auf dieser Bank gesessen hatte. Ein Glas Wein, die Kinder endlich im Bett. Inga und Mara unterhielten sich so angeregt, dass sie Sophie nicht einmal bemerkten. Ginge sie nun hin, würde sie das Gespräch stören und sich wie das 5. Rad am Wagen fühlen.
Tja, es gibt übrigens noch dann einen weiteren Grund für Sophie eifersüchtig zu sein, denn auch Thies, ihr Mann, fühlt sich zu Mara hingezogen.
Also das wird einige Zündung, das ist klar. Halten wir mal kurz fest, es geht um den Tod von dem 11-jährigen Aaron, aber, und das anscheinend dann auch ein wichtiger Punkt, um die Freundschaft der beiden Familien, die da angegriffen ist.
Ja, genau. Und es geht dann außerdem noch um Mara selbst, denn auch sie hat ein Geheimnis. Sie ist nämlich nicht durch Zufall aus Christiania hierher gekommen, sondern auf der Suche nach jemandem.
Und das kommt dann noch obendrauf, sodass wir daraus schließen, Christina Hauff hat auf jeden Fall genug Ideen, um die Spannung in ihrem ersten Buch aufrechtzuerhalten.
Ja, man erfährt ganz schön viel über die verschiedenen Personen und ihre Hintergründe. Am Schluss gibt es allerdings jetzt nicht so diesen Knalleffekt wie bei einem Thriller. Es sind so eher viele kleinere menschliche Tragödien, die hier nach und nach aufgedröselt werden.
Die Sprecherin, Sie haben sie schon mit Namen erwähnt, ist Julia Nachtmann. Sie ist eng dran an den Figuren, so ist mein Höreindruck, was sich eigentlich immer positiv auswirkt für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, genau. Also sie setzt ebenfalls nicht so auf Knalleffekte, genau wie die Autorin, sondern ich finde, sie versteht es so, die subtile Unterströmung des Romans hörbar zu machen. Also das Misstrauen, die Ängste, die Trauer, auch die Eifersucht und auch beispielsweise die Sehnsucht von Thies, der um seinen Sohn Aaron trauert, aber auch so gern ein neues Leben anfangen würde. Und Julia Nachtmann versteht es aber auch in Kombination mit dem Text, so die Stimmung des Wendlands hörbar zu machen. Also den Nebel über der Elbe, die Stille im Schilf. Das sind wirklich sehr schöne, bildhafte Passagen.
Also das heißt, sie ist atmosphärisch gut oder der Roman ist atmosphärisch gut gelungen und auch von dem ganzen Spannungsbogen oder den vielen Spannungsbögen, die hier drin sind, bedeutet das also aus Ihrer Sicht absolut gelungenes Debüt?
Ja, schon. Manchmal hatte ich so das Gefühl, dass die Autorin versucht, ein bisschen viele Fäden in der Hand zu behalten. Manches verleppert dann so ein bisschen. Also ich finde, zu wenig Gewicht hat sie darauf gelegt, zu fragen, wieso Aaron derartig aggressiv war. Am intensivsten gezeichnet finde ich Sophie und Thies, ist ja klar, die Eltern des verstorbenen Jungen. Und allein deswegen und wegen dieser wirklich guten, plastischen Beschreibung des Wendlands lohnen sich Roman und auch dessen Lesung, finde ich.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Das war Ihre Kritik von Christina Hauff, Unter Wasser Nacht. So heißt dieser Debütroman mit der Sprecherin Julia Nachtmann. Das Hörbuch besteht aus einer MP3-CD mit 8,5 Stunden Hörzeit. Eine ungekürzte Lesung ist das. Dieses Hörbuch ist bei DAV erschienen zum Preis von 22 €. Wir sind bei der Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und jetzt, Dorothee Meyer-Karwick, haben Sie uns ein ganz besonderes Hörbuch mitgebracht. Kein Krimi, kein Roman, sondern eine medientechnische Prophezeiung, so heißt es. Und die stammt von Octave Uzan. Die Prophezeiung ist schon älteren Datums, denn Octave Uzan lebte von 1851 bis 1931. Er war Schriftsteller, Verleger, Reisender und eben ein Visionär neuer Technologien. Der Text, den Sie heute vorstellen, heißt Das Ende der Bücher. Dorothee Meyer-Karwick, was hat es mit dem Text genau auf sich?
Octave Uzan lebte in einem Zeitalter, in dem es viele technische Erfindungen gab. Also die Fotografie, das Telefon, Schallaufzeichnung bis hin zur Kinematographie. Und Octave Uzan begeisterte sich dafür. Er war aber auch ein großer Bücherfreund. Er hatte auch Zeit, sich mit all diesen Dingen intensiv auseinanderzusetzen, denn er hatte eine große Erbschaft gemacht, sodass er sich eben seinen Neigungen hingeben konnte. Also stelle ich mir ein sehr angenehmes Leben vor. Er veröffentlichte dann einige literarische Zeitschriften. Er reiste viel. Er lernte beispielsweise auch den Erfinder Thomas Alva Edison kennen. Er war auch Mitbegründer eines Kreises Bibliophile, die erlesene Werke in kunstvoller Aufmachung herausbrachten. Und zusammen mit dem Illustrator und Autor Albert Robidard schuf er das Werk Geschichten für Bibliophile in einer auf nur 30 Exemplare limitierten Luxusausgabe. Und daraus stammt eben dieser Text, Das Ende der Bücher. Das ist kein wissenschaftlicher Text, sondern ein literarischer, der 1894 erschienen ist.
Also so im Sinne eines Essays dann. Mhm. Ja. Und was genau sind seine Gründe, um von einem Ende der Bücher zu sprechen? Wie ist es überhaupt aufgebaut?
Also es ist eine richtige Geschichte, die er hier erzählt. Ausgangspunkt sind 8 Freunde, alles helle Köpfe aus allen möglichen Disziplinen. Er beschreibt, wie sie nach einem wissenschaftlichen Vortrag der Royal Society zusammensitzen und über die Zukunft spintisieren, welche Großmacht eine Rolle spielen wird, was aus der Malerei wird, wie sich die Ernährungssituation der Menschheit verändern wird. Ja, und dann bittet die Gruppe den Ich-Erzähler, seine Sicht auf die Entwicklung der Buchkultur darzulegen. Und so legt er los und bekennt, dass er eben nicht an die Zukunft des gedruckten Buches glaube. Da haben wir einen Ausschnitt vorgetragen von Friedhelm Tock.
Diese Druckkunst, die das Schicksal Europas so stark beeinflusst und zumindest in den letzten beiden Jahrhunderten unsere Meinungen geprägt hat, sei es per Buch, Broschüre oder Zeitung, diese Druckkunst, die seit 1436 so despotisch über unseren Geist herrscht, scheint mir durch die diversen Tonaufnahmeverfahren, die in letzter Zeit entwickelt wurden und die man noch erheblich perfektionieren wird, vom Tode bedroht. Trotz der enormen Fortschritte, die in der Drucktechnik nach und nach erzielt wurden, trotz der einfach zu bedienenden Setzmaschinen mit den in beweglichen Matrizen jeweils neu gegossenen Lettern, scheint mir doch, dass diese Kunst, in der Fust, dann Schöffer, Etienne, Vascosan, Aldus Manutius und Nicolas Janson brillierten, den Zenit ihrer Perfektion erreicht hat. Und dass unsere Enkel ihre Werke nicht mehr diesem altmodischen Verfahren anvertrauen werden, das durch die erst in den Kinderschuhen steckende Phonographie so leicht zu ersetzen ist.
Ja, so leicht zu ersetzen, aber wie soll denn eine Schallaufnahme das Buch ersetzen, wollen die Freunde wissen? Und wie soll es beispielsweise Aufnahmen von ganzen Romanen geben?
Es wird Aufnahmezylinder geben, die leicht sind wie Zelluloid-Federhalter, mühelos 500 oder 600 Worte aufzeichnen und auf sehr feinen Achsen rotieren. Geräte, die man in die Westentasche stecken kann. Man wird jedes Timbre einer Stimme wiedergeben können, denn man wird diese Geräte so perfektionieren, wie man auch die Präzision der kleinsten und kunstvollsten Uhren erreicht hat. Was nun die Elektrizität anbelangt, so wird man sie oft bei den Menschen selbst finden. Jedermann kann mit Leichtigkeit durch seinen eigenen Strom, der auf geniale Weise gespeichert und geleitet wird, Geräte antreiben, die nicht größer sind als ein Opernglas-Etui und in die Tasche passen oder um Hals oder Schultern hängen.
Geräte, die in die Westentasche passen. Nicht schlecht, diese Vision. Das erinnert nämlich dann an Walkmans, Discmans beziehungsweise heutige Smartphones, über die wir schon lange auch Audioaufnahmen hören können.
Ja, genau. Also das ist eine wunderbare Prophezeiung und dieser Octave Uzan geht auch davon aus, dass sich dann natürlich auch der Stil verändert. Also schließlich schreibt man anders, als man spricht und der Ich-Erzähler glaubt, dass die Damen dann nicht mehr den Stil loben, sondern die betörende Stimme und diese dann als Ohrenschmeichler bezeichnen, vorgetragen von den Autoren selber oder von sogenannten Phonisten. Damit meint er ausgebildete Sprecher.
Interessant, das Wort Phonist, das hat sich nicht durchgesetzt. Aber Ein solcher Phonist ist auf jeden Fall Friedhelm Tock im Sinne von Uzan, Schauspieler und Synchronsprecher. Und der hat es nicht so ganz leicht. Da sind viele Schachtelsätze drin, die er zu meistern hat.
Ja, aber ich finde, er macht das sehr gut. Er ist für mich solch ein Ohrenschmeichler. Er kann diese Sätze sehr schön gliedern. Ich folge seiner sonoren Stimme auch sehr gerne in dieser Rede über die Zukunft des Buches. Also das macht er sehr melodiös und auch mit einem gewissen Witz.
Bleiben wir nochmal gerade bei den Hörmedien. Was hat sich Octave Uzan noch weiter ausgedacht dazu? Hat er das noch weiter vertieft?
Ja, also aus Lesern werden dann natürlich Zuhörer, ist ja klar. Bibliotheken werden zu sogenannten Phonostereotheken. Aus den Bibliophilen, zu denen er ja selber gehört, werden Phonographophile. Die sammeln dann eben besonders gut ausgestattete, rare Aufnahmen. Aber er denkt auch an die Ärmeren. Für die werde es sogenannte Literaturversorgungsstellen an den Straßen geben, an denen man sich dann mit Hörschläuchen Literatur auf Knopfdruck für wenig Geld liefern lassen kann. Die Presse folge dieser Entwicklung ebenfalls mit Stimmen aus der ganzen Welt. Es gibt keine Zeitungen mehr, sondern eben sozusagen tagesaktuelle Hörmedien. Bis hin zu den Börsenkursen würde alles aufgesprochen.
Oh, wie hat er recht behalten? Nicht schlecht. Mal abgesehen von den Hörschläuchen, ist das wirklich erstaunlich, was Octave Uzan da vorausgesehen hat. Vieles davon gibt es heute, auch die Börsenkurse, die aufgesprochenen. Aber das Buch selbst, das ist ja der Titel dieses Essay oder dieser literarischen Unterhaltung, die da präsentiert wird. Das Buch selbst ist, wie wir wissen, noch nicht verschwunden. Das haben schon viele behauptet, dass es verschwindet. Es ist nicht passiert. Da hatte er, wie so viele andere, jedenfalls bislang, nicht recht.
Ja, genau. Und darauf geht auch Professor Dr. Jochen Hörisch auf der zweiten CD ein. Hörisch lehrt Literatur- und Medienwissenschaften an der Universität Mannheim. Und er erzählt auf dieser zweiten CD Biografisches zu Octave Uzan und seine Zeit. Und er ist hörbar angetan von diesen futuristischen Vorstellungen Uzans, die dieser als Scherzrede bezeichnet. Aber er weiß natürlich auch, dass Uzan mit seiner Prognose, dass das Buch bald vergessen sein wird, Unrecht hat. Und dazu liest er dann selbst ein Gedicht von Robert Gernhardt vor. Da hören wir mal einen Ausschnitt.
Ums Buch ist mir nicht bange. Das Buch hält sich noch lange. Man kann es bei sich tragen und überall aufschlagen. Sofort und ohne Warten kann man das Lesen starten. Im Sitzen, Stehen, Knien, ganz ohne Batterien. Beim Fliegen, Fahren, Gehen, ein Buch bleibt niemals stehen. Beim Essen, Kochen, Würzen, ein Buch kann nicht abstürzen. Die meisten anderen Medien tun sich von selbst erledigen. Kaum sind sie eingeschaltet, heißt schon, die sind veraltet. Und nicht mehr kompatibel, Marsch in den Abfallkübel, zu Bändern, Filmen, Platten, die wir einst gerne hatten, und die nur noch ein Dreck sind, weil die Geräte weg sind und niemals wiederkehren, gibt nichts zu sehen, zu hören.
Und das Gedicht endet mit, das Buch wird nicht veralten. Ja, und das stimmt ja, dennoch lieben wir Hörbücher und freuen uns auf den nächsten Ohrenschmeichler.
Ja, zumal wenn ein Hörbuch auch so hochwertig aufgemacht ist, also mit noch einem Kommentar von einem berufenen Manne. Octave Uzan, das Ende der Bücher, aus dem Französischen übersetzt von Markus Seibert mit dem Sprecher Friedhelm Tock. Das war ein Auszug aus Geschichten für Bibliophile. Dorothee Meyer-Karweg hat dieses offensichtlich sehr eindrucksvolle Hörbuch vorgestellt, mit einem Nachwort von und mit Professor Dr. Jochen Hörisch. Zwei CDs sind das, 1,5 Stunden Hörzeit, zum Preis für 15 € im Argon Verlag erschienen. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Wir kommen zu George Saunders. George Saunders ist US-Amerikaner, Jahrgang 1958, Dozent und Verfasser zahlreicher Kurzgeschichten und Autor des Romans Lincoln im Bardo, eine fiktive Geschichte über den am Sarg seines Sohnes trauernden Präsidenten Lincoln. Für diesen Roman bekam er 2017 den Man Booker Preis. Er erreichte Platz 1 der SWR Bestenliste und kam auch auf die Spiegel Bestsellerliste. Nun hat er eine kurze Geschichte herausgebracht mit dem Titel Fuchs 8. Dorothee Meyer-Karweck, was für eine Textform liegt hier vor?
Ja, das ist eine Parabel, das heißt eine lehrhafte kurze Erzählung, die Fragen über ethische Grundsätze aufwirft. Und im Mittelpunkt steht eben ein Fuchs mit dem Namen Fuchs 8 und er lebt mit anderen Füchsen im Wald.
Damit befindet er sich ja dann auch in der guten alten Tradition der Fabeln. Da tauchen ja Füchse oft auf, spielen auch oft eine tragende Rolle, als zum Beispiel schlauer Fuchs.
Genau, dieser hier ist auch schlau, aber kommt dann doch damit an seine Grenzen. Er ist vor allen Dingen neugierig. Also er schleicht abends an den Häusern vorbei und bleibt immer wieder vor einem offenen Fenster stehen, wo eine Mutter ihren Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest. Und dadurch lernt er dann die menschliche Sprache und sogar auch ein wenig das Lesen. Und da sieht er eines Tages ein Schild im Wald, dass hier ein Einkaufszentrum namens Fuchsblick Center gebaut würde. Und was das bedeutet, wird Fuchs 8 bald klar.
Bald sind LKWs gekommen und die rauchen und hupen gleichzeitig und die haben unseren Urwald ausgegraben. Die haben unseren schiefen Baum rausgerissen und unsere schattige Trinkstelle kaputt gemacht und die höchste Stelle platt gemacht, die wir kennen, von wo wir die ganze Schöpfung sehen können, wenn es grad nicht regnet. Weh uns. Soweit wir sehen können, ist alles platt. Keine Bäume. Wie wir zu unserem Fluss trabten, war der auch ganz kaputt, aufgrund, weil so viel Dreck reingeschwemmt. Genauso kaputt waren die Fische. Rührten keine Flosse. Guckten uns nur leer an, so wow. Was ist da grad passiert? Wir kapieren null. Wie wir noch erklären wollten, was grad passiert war, nämlich LKWs, wurde uns klar, was passiert war. Warum sie keine Flosse rührten, weil sie nämlich tot waren. Plus nicht nur unsere Fische sind tot, auch alles, was wir gerne fressen, wie Käfer, fette, langsame Mäuse, alles tot, total weg.
Da haben wir gerade Stefan Kaminski gehört. Der schlüpft nämlich in die Rolle des Fuchs 8, der uns hier seine Geschichte sozusagen erzählt. Und ich finde, er macht das sehr perfekt, diese Intonation. Man spürt richtig, da ist dieser Fuchs, der vollkommen ja, verdattert ist, entsetzt ist. Aber dieser Fuchs ist weiterhin auch ein Träumer. Der kann sich einfach nicht vorstellen, dass Menschen so gemein sein können und auch Gewalt ausüben können.
Was geschieht dann mit den Füchsen? Ziehen sie fort?
Ja, natürlich ziehen sie sich weiter zurück. Einige verhungern, es gibt nichts mehr zu fressen. Aber dieser Fuchs 8 denkt weiterhin positiv. Und als das Einkaufszentrum nun mal steht, will er es erkunden. Zumal er was von einer Fressmeile gelesen oder gehört hat. Und ein treuer Freund, Fuchs 7, geht jetzt mit ihm. Sie wollen Fressen finden, um die Gemeinschaft zu retten. Und sie schlüpfen mit einem Kind durch die Eingangstür. Ja, und dann sind sie drin im Einkaufscenter.
Menschen liefen vorbei und sagten, hey, guck mal, Füchse, und warfen uns bisschen Fressen hin. Bald hatten wir einen Maiskolben, mehrere Stücke Keks, plus ein Pfirsich, so frisch, dass er nicht mal stank. Ich so, das muss die Fressmeile sein. Fuchs 7 so, kommt hin. Wir waren so glücklich, dass wir uns zwischen die falschen Felsen setzten und verträumt über die Zukunft redeten. Zum Beispiel, wir würden uns Hosen und Brillen besorgen. Wir würden mit dem Auto fahren und einen Becher Kaffee auf die Aktentasche stellen. Wir würden so gut Freund mit den Menschen werden, dass sie eine Fuchstür in ihrem Mohl schneiden würden. Noch nie waren Menschen uns so cool erschienen. Diese Pracht hätte kein Fuchs so hingekriegt. Daher fühlten wir großen Respekt.
Ja, man merkt, dieser Fuchs bewundert die Menschen regelrecht. Ja, dann will er mal seinem Freund Fuchs 7 das Einkaufszentrum verlassen. Es gelingt ihnen auch, aber dann auf dem Parkplatz schlägt die Atmosphäre um. Die Füchse werden plötzlich gejagt und Fuchs 7 wird dann auch brutal ermordet. Fuchs 8 ist natürlich komplett geschockt. Er entkommt, aber er kommt nicht über das Handeln der Menschen hinweg. Er wird ihnen nun immer mit Misstrauen begegnen.
Ist das dann schon die Moral aus der Geschichte?
Ja, das kann man so sagen. Und am Schluss gibt der Fuchs 8 uns Menschen dann auch noch einen guten Rat.
Wenn ihr wollt, dass eure Geschichten ein Happy End haben, seid einfach mal ein bisschen netter. Ich warte auf eure Antwort. Fuchs 8.
Seid einfach ein bisschen netter. Ist dann schon ein bisschen dünn, oder?
Ja, finde ich natürlich auch. Aber dieser Fuchs ist eben naiv. Er kann das Verhalten von Menschen einfach nicht begreifen. Kann man ja auch nicht. Und es zeigt so die Hilflosigkeit von diesem Fuchs 8, aber es zeigt auch die Hilflosigkeit des Autors. Das Besondere an der Parabel ist ja, unser Tun wird konsequent aus der Sicht eines Tieres beobachtet. Eines Tieres, das unter unserem Tun extrem leidet. Da ist einmal die rücksichtslose Zerstörung intakter Natur, dann das Töten nicht aus Hunger oder zur Verteidigung, sondern aus purer Lust, die Autor und Fuchs eben anprangern und auch nicht verstehen. Ja, man kann das irgendwie philosophisch vielleicht noch weiter ausführen, was das soll. Man kann aber auch einfach sagen, seid doch einfach mal ein bisschen netter.
Ja, ist doch ganz einfach.
Genau.
An wen ist denn diese Geschichte nun eigentlich gerichtet? An Erwachsene, an Kinder, an Jugendliche?
Also an Kinder eigentlich nicht. Dazu wird dann auch die Gewalt viel zu drastisch und direkt geschildert. Für Jugendliche ab 14 würde ich sagen schon und für Erwachsene natürlich auch. Was es bringt, kann man sich natürlich fragen. Aber ich habe es vorgestellt auch, weil ich Stefan Kaminski als Interpreten einfach auch ziemlich gut finde.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über George Saunders' Fuchs 8 aus dem Amerikanischen, übersetzt von Frank Heilbert, gelesen von Stefan Kaminski. Eine CD ist das, knappe Stunde Hörzeit, zum Preis von rund 13 Euro beim Verlag Schall und Wahn erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Peter Wohlleben, den kennen fast alle. Der hat es in kurzer Zeit zu einer kleinen Berühmtheit gebracht als Forstwissenschaftler, als Autor und Mensch, der uns anderen Menschen das Wesen der Bäume näher bringt und erklärt mit Darstellungen, die aber manchen Forstwissenschaftlern auf der anderen Seite zu weit gehen, weil er die Bäume zu sehr mit menschlichen Eigenschaften ausstatten würde. Aber wie dem auch sei, Wohlleben hat Erfolg gehabt, angefangen mit dem 2015 erschienenen Buch »Das geheime Leben der Bäume«, auf das weitere Bücher und vor allem viele TV-Auftritte folgten. Sein neuestes Buch ist nun direkt für Kinder geschrieben. Es heißt »Kommst du mit nach draußen?« Worum geht es darin, Dorothee Meyer-Karweg?
Ja, Peter Wohlleben hat ja schon viele Bücher über den Wald und die Natur geschrieben, aber noch keines über die Stadt als Biotop. Und dabei leben ja auch hier unendlich viele Tiere und Pflanzen mitten unter uns. Und so lädt er jetzt hier Kinder ein, mit ihm die Natur in der Stadt, in Gärten und Parks zu erkunden.
Und welche Tiere und Pflanzen findet er dann hier?
Ach, da geht's um Maulwürfe, um Turmfalken, Mauersegler, Mäuse, Kaninchen, Waschbären, aber auch um Flechten, Moose, Wildkräuter und vieles andere mehr.
Wobei die Stadt ja in dem Fall nur bedingt das angestammte Biotop der aufgezählten Tiere und Pflanzen ist. Manchen ist es heimischer, manchen weniger. Oder haben sich alle bereits die Stadt für sich heimisch gemacht?
Nein, natürlich kommen die ursprünglich aus anderen Biotopen, aber beispielsweise der Turmfalke ist eigentlich ein Vogel, der auf Felsen brütet und der jetzt aber auch Hochhäuser und Kirchtürme ganz prima findet. Und von den Kirchtürmen hat er dann auch den Namen bekommen. Ebenso geht es Fledermäusen und Mauerseglern, die lieben Ritzen und Spalten und finden die eben auch in vielen, vor allen Dingen älteren Häusern. Flechten und Moose wiederum finden Mauerritzen und Steine ganz prima. Peter Wohlleben nennt sie die starken Zwerge. Und dazu haben wir jetzt einen Ausschnitt über das Silbermoos.
Dieses Moos ist eines der häufigsten in Städten. Ursprünglich ist es wahrscheinlich auf Vogelfelsen gewachsen. Dort ist es oft trocken und warm. Kein Wunder, dass sich das Silbermoos auch in der Stadt wohlfühlt. Bürgersteige ähneln ja Felsen, sie sind nur viel flacher. Auf Vogelfelsen hinterlassen die Vögel auch viel Kot und Silbermoos mag das gerne. In Vogelkot sind wertvolle Nährstoffe enthalten, zum Beispiel Stickstoff. Stickstoff ist Nahrung für die Pflanzen. Sie können damit viel schneller wachsen. Deshalb wird Vogelkot auch als Naturdünger verkauft. Doch woher kommen die Nährstoffe für das Moos auf Bürgersteigen? Schließlich, und zum Glück, ist ja nicht überall Kot auf dem Pflaster. Des Rätsels Lösung sind Autoabgase. Auch darin sind viele Stickstoffverbindungen enthalten. Die Abgase werden mit dem Regen aus der Luft gespült und fließen dann über die Pflastersteine in die Fugen. Autos düngen also Pflanzen.
Tja, hier haben wir Stefan Benson gehört mit seiner sonoren Stimme. Ich finde, die nimmt einen gut mit auf die Reise durch die Stadt. Und wir haben gehört, Autos haben nicht nur negative Eigenschaften, sie fungieren auch als Düngemittel sozusagen, ihre Abgase.
Ja, gibt kaum was, was nur negative Eigenschaften hat. Das war jetzt ein interessanter Ausschnitt, weil wir schon einmal die hohe Informationsdichte kennengelernt haben und durchaus viel Anspruch dabei. Ist das die gesamte Zeit so?
Ja, also da wird einem durchaus sehr viel erklärt. Vieles auch, was ich als Erwachsene so noch gar nicht wusste. Also man kann sich das gut zusammen mit den Kindern anhören. Und ich finde auch die Machart mit den Geräuschen sehr gut. Oft hört man auch die Laute der Tiere, also beispielsweise von Staren, von Wildschweinen, von viel mehr. Also das finde ich schon sehr ansprechend.
Und um was geht es dann noch in diesem Hörbuch?
Ja, also einmal um so einzelne Tiere und Pflanzen, die in der Stadt wohnen, dann um besondere Orte, also den Straßenrand, Häuser an sich, den Bahnhof, Parks, Gärten und so weiter. Und dann animiert Peter Wohlleben auch Kinder, selbst die Umgebung in der Stadt zu erkunden und sagt, was für eine Ausrüstung man dazu braucht. Also Rucksack, Becherlupen, aber auch eine Unterlage zum Sitzen, Kompass und so weiter. Ja, und dann geht's darum, Tiere und Pflanzen zu bestimmen. Und zwar nicht nur anhand von ihrem Aussehen, sondern beispielsweise auch anhand ihres Kots oder ihres Geruchs. Ja, und dann gibt's ein Kapitel um rekordverdächtige Tiere und Pflanzen, zum Beispiel die schnellsten, die langsamsten, die größten, aber auch die lautesten. Und das lauteste Tier ist sogar eines, das wir selbst gar nicht hören können. Und dazu haben wir einen weiteren Ausschnitt.
Wer macht so einen lautlosen Krach? Es sind die Fledermäuse, die nachts Motten jagen und dabei so laut, schnell und hoch schreien wie kein anderes Tier. Mit dem Echo, das von Bäumen, Häusern oder Insekten zurückkommt, können Fledermäuse im Dunkeln alles wahrnehmen. Für Motten ist der Ruf der Fledermaus zu hören, genauso wie für Marder oder Hunde. Wenn nachts die Fledermäuse fliegen, ist es für die Tiere in der Stadt also manchmal lauter als tagsüber, obwohl keine Autos fahren. Für uns sind Fledermäuse dagegen besonders leise Tiere. Krach von Tieren entsteht nicht nur durch ihre Rufe. Bei Vögeln machen auch die Flügel Geräusche. Fliegt ein Schwarm Stare vorbei, hörst du ein lautes Rauschen. Noch lauter sind Ringeltauben. Wenn sie losfliegen, klingt jeder Flügelschlag wie ein Klatschen. Das machen sie nicht extra, ganz im Gegensatz zur Waldohreule. Sie ist sehr scheu und wohnt gerne in alten Bäumen, in Parks oder Gärten. Eigentlich ist die Waldohreule sehr leise und ruft im Dunkeln ab und zu ein schüchternes Doch in der Paarungszeit im Februar macht sie gerne auf sich aufmerksam. Dann fliegt sie nachts in ihrem Revier herum und klatscht ab und zu beide Flügel unter dem Bauch zusammen.
Und das klingt dann nachts ganz schön unheimlich. Ja, dann geht es noch um Hilfen für Vögel, Igel und so weiter und darum, selbst etwas anzubauen im Garten oder auch auf dem Balkon. Auch da gibt es viele Tipps.
Ich bin beeindruckt. Es ist wirklich sehr umfassend Und ich gehe davon aus, dass Ihnen Mischung und Aufmachung auch sehr gut gefallen haben.
Ja, muss ich schon sagen, ausgesprochen gut. Also es ist wirklich sehr vielfältig, sehr anschaulich aber auch. Also ich finde, die Beispiele sind gut gewählt. Das Ganze eben auch schön produziert mit einem guten Sprecher, mit Geräuschen, auch ein bisschen Musik. Also das macht schon große Lust, die Umgebung näher zu erkunden.
Nun gibt es ja auch noch das gleichnamige Buch im Verlag Oettinger. Was würden Sie nun empfehlen, Buch oder Hörbuch?
Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, denn ich habe mir auch das Buch angeguckt und das ist wunderschön bebildert durch die Illustratorin Stefanie Reich. Also da kann man dann eben auch eine bildliche Vorstellung von vielen Tieren und Pflanzen bekommen. Andererseits hört man eben auf den CDs manche Tierstimmen. Das ist dann wiederum der Vorteil gegenüber dem Buch. Also ich sag mal, für eine längere Reise per Bahn oder Auto ist das Hörbuch im Vorteil.
Und wir lernen mal wieder, man kann nicht alles haben. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg, für die Vorstellung des Hörbuchs Peter Wohlleben. Kommst du mit nach draußen mit dem Sprecher Stefan Benson? Das sind 2 CDs, knapp 3 Stunden Hörzeit. Gegenüber dem Buch ist es eine gekürzte Fassung. Die CDs kosten 15 €, für Kinder ab 6 Jahren empfohlen, und erschienen ist dieses Hörbuch bei Oettinger Audio. Das war's für heute. Von der Hörbuchzeit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.